Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, mit mir, dem Bene, und auch selbstverständlich mit dem Leon. Du, wir haben ja jetzt was ganz, ganz Untypisches für uns, nämlich, klar, wir sind noch im Bond-Kosmos und klar, wir behandeln mehr oder weniger die Buchvorlage von In tödlicher Mission, aber das ist ja gar nicht eine richtige Buchvorlage, sondern lediglich eine Kurzgeschichte.
Das ist absolut...
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, absolut korrekt. Hallo auch erstmal von mir. Was hat's mit mir gemacht? Es war, gute Frage, es war mal was anderes auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt den Unterschied auf jeden Fall schon. Und es ist natürlich was anderes, wenn du dich von Kapitel zu Kapitel hangeln kannst, wo du vielleicht manchmal auch, wenn es ein bisschen langatmig ist, dann die Hoffnung hast, dass sich wieder was ändert. Hat jetzt gar nicht das Gefühl, ist ja auch eine Kurzgeschichte, dass wir hier irgendwie besonders langatmig unterwegs sind. Aber ja, es geht halt in einem Rutsch durch. War aber erstmal soweit eigentlich ganz positiv mit dem Ganzen. Also ich hätte auch in eine andere Richtung gehen können, wo ich gesagt hätte, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel anfangen, aber sowas eigentlich ganz gut. Oder hattest du da irgendwie grundlegend andere Gefühlslagen bei?
Nicht unbedingt. Also man merkt schon, dass das Ganze stark runtergestrafft ist. Ja. Und ja, ich glaube, das können wir aber hinten raus besprechen, dass ich manche Aufteilung irgendwie ein bisschen seltsam fand, aber... Das ist ein Thema, der Stil aber der gleiche bleibt. Also Wir haben den gleichen Ablauf wie eigentlich in jedem anderen Roman auch, nur dass es eben sehr stark komprimiert ist und man dann halt von Fleming irgendwie so seine Prioritäten oder seine Fokuspunkte ganz deutlich merkt, was ihm an so einem Auftrag eigentlich sehr, sehr wichtig ist, wo er ein bisschen tiefer reingeht und was dann eher Beiwerk ist, was
das
dann
stimmt,
so
ja.
nebenher abgefrühstückt ja. wird. Ja, im Vergleich zum Film, wie viele Gemeinsamkeiten haben wir so?
Boah, ich habe lange gebraucht, bis ich überhaupt, also ich habe auch nicht aktiv drauf geachtet von Anfang an, oder doch, anfangs hatte ich überlegt und dachte so, da sind wir jetzt wirklich sehr weit weg, und dann irgendwann ist so der Groschen gefallen, wo ich dachte, oh, ja, hier mal eine Parallele, und wo ich dann drüber nachgedacht habe, findest du schon ein paar, ist aber wirklich vielleicht im letzten Drittel von der Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie, da können wir was ableiten von, ist aber im Film wiederum gefühlt eigentlich nur der Anfang. Also, ich weiß nicht, ja, so war mein grobes Gefühlsleben dabei, vielleicht kann man so sagen.
Ja, ja. Also ich kannte die Geschichte ja auch nicht, deswegen auch sehr überrascht, dass nicht mal der Name von Melina bzw. hier Judy Havelock gleich geblieben ist. Ja. Also warum man da allein schon eine Anpassung vorgenommen hat, aber ja.
Es gab wenig da an den Stellen, wo, also da habe ich wirklich überhaupt nicht in Zusammenhang gerafft, und dann im Finale wird es irgendwie so ein bisschen klarer, wo, wenn man einmal checkt, dass es eigentlich ja sich ums selbe handelt oder die Filmszenen vorm Augen hat, finde ich, kommt man sehr nah ran. Und wenn du es dann zurückverfolgst, denkst du so, ja, passt irgendwie schon, aber es ist so was anderes von der Geschichte, von den Orten, dass ich echt nicht reinkam im Sinne von, wir sind hier beim Film irgendwie. Also es war wirklich letzte Drittel, wenn überhaupt, wo ich gedacht habe, hier kommen wir der Sache vielleicht ein bisschen näher. Ja, spannend. Und wie du sagst, dann die Namen, da hat auch nicht viel, wirklich viel geklingelt. Teils natürlich schon, aber ja. Mal sehen, was uns noch so auffällt.
Okay, bevor wir dann jetzt in die Besprechung reingehen würden, kannst du es vielleicht kurz in eigenen Worten mal zusammenfassen, was uns jetzt hier erwarten wird?
Uns erwartet ein relativ zügiges Durchmarschieren durch die Geschichte. Bond hat mal wieder logischerweise einen Auftrag. Wir haben eigentlich mal wieder so ein bisschen was. Wir kriegen wieder ein bisschen Einblicke in M's Gefühlswelt. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher. Es ist wieder so ein bisschen so eine persönliche Sache. Wir schauen auch über einen großen Teich rüber, aber wir schauen nur, wir reisen erst ein bisschen später dann auch an andere Orte im nördlichen Teil von Amerika. Die klassischen Jamaika-Geschichten bleiben auch Geschichten, sag ich mal so. Und genau, Bond hat eigentlich letztendlich einen Auftrag, der sehr auftragskillermäßig ist, finde ich fast schon, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Können wir natürlich nachher auch gerne nochmal besprechen. Insofern, es ist eine klare Zielstellung. Es ist auch relativ klar immer, was eigentlich als nächstes passieren muss, dass der Fall vorangeht. Und ja, da hangeln wir uns durch von Kanada nach Amerika und bis in das letzte hinterweltliche Domizil, um dann dort noch verschiedene Bekanntschaften zu machen. Sagen wir es mal so. Bisschen mystisch, okay. Aber wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein in diese kleine Kurzgeschichte. Wir bekommen anfangs eine extremst ausführliche optische Beschreibung des jamaikanischen Wimpelschwanzes.
Ach, dass du den Namen doch dabei hast. Halleluja, Chapeau.
Ja, ich habe jetzt aber nicht extra recherchiert, ob es den wirklich gibt, wie der wirklich aussieht. Ist auch egal, der hat nämlich einen faszinierenden Spitznamen, nämlich Dr. Bird. Aufgrund seiner zwei sehr langen Schwanzfedern, welche wie altmodische Rockschüsse eines Arztes wirken. Und ihr merkt schon alleine durch die Herangehensweise, was wir hier wieder so geboten bekommen, literarisch, das macht den Einstieg nicht immer gerade angenehm, aber gut.
Leichte Züge, leichter Hang zu Dr. No, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
War man da nicht auch voll im ornithologischen Gebiet unterwegs? Und auch, ja, da kommen wir ja gleich dann noch zu, auch von der Gegend her war es durchaus ähnlich, würde ich behaupten.
Ja, Miss Havelock ist dieser Vogelart und explizit zwei Familien, die sich bei ihnen im Garten beheimatet fühlen und dort von Generation zu Generation schon leben, sehr angetan und beobachtet diese bei der Nektarsuche, Nesterbau, Liebesspiel und ihren Familienfäden, die sie da anscheinend gegeneinander führen. Also es scheint ein größeres Thema zu sein in ihrem Leben. Sie versucht mit ihrem Mann eben über diese Vögel zu sprechen, die sie doch so sehr beschäftigt, doch der ist eher von seiner Zeitung und dessen Inhalt eingenommen. Er schimpft nämlich über Kuba und die dortigen Verhältnisse, die dort vorherrschen. Einzelne Kubaner kaufen Anwesen auf Jamaika auf. Miss Havelock weiß nicht, was sie davon halten soll. Ihr Mann klärt sie dann weiter auf, dass die Kubaner ihre Kohle in diesen unsicheren Zeiten aus dem Land schaffen wollen. Meistens auch nicht so ganz legal erwirtschaftet oder auch teilweise sind das sogar Staatsgelder, die im Ausland angelegt werden. Da sind unter anderem jamaikanische Anwesen sehr reizvoll und sehr gefragt. Wenn sich Kuba dann stabilisiert haben sollte, dann verkaufen sie diese Immobilien wieder. Auch gerne mit Wertverlust, einfach damit sie ihre Kohle irgendwie ins Trockene gebracht haben. Weil, ja, historisch bin ich da jetzt auch nicht ganz, ist nicht ganz meine Thematik, aber das ist die Zeit, wo Batista quasi abgesägt wird und ein junger Mann namens Fidel Castro aufs Tableau tritt. Also ist auch schon ein paar Tage her, die ganze Story.
Jo. Ich glaube, damals zum aktuellen Anlass mehr oder weniger, 60er Jahre, Buch erschien, oder ich glaube sogar ziemlich genau 60, wenn ich es jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, dürfte ziemlich genau die Zeit gewesen sein, aber ich bin da in den politischen Querelen auch nicht weiter drin, insofern lass uns die gekonnt umschiffen.
Gut. Mrs. Havelock ärgert sich sehr darüber, dass jetzt auch alle einheimischen Jamaikaner, wobei einheimisch auch hochgegriffen ist, sind meistens irgendwelche Leute aus britischen Familien, die dort Anwesen haben oder Plantagen haben. Gut, aber die ziehen alle weg. Bald sind sie die Letzten hier vor Ort. Und jetzt wird aber erstmal das Dienstmädchen gerufen. Es wird Zeit für Kaffee und Kuchen. Mrs. H. erinnert das erste Dienstmädchen mit dem Namen Agatha daran, dass es Zeit sei, die Flaschen abzufüllen. Die Guaven sind endlich soweit. Es wird Zeit, diese auch in die Flaschen reinzubringen. Daraufhin erwidert Agatha, dafür braucht sie mehr Flaschen, es sind welche zerbrochen. Und das fand ich auch ein ganz seltsamer Sachverhalt, weil Mrs. Havelock dann weiß, dass die Suche nach einem Schuldigen nichts bringen wird. Weil das einfach so die Art und Weise ist, wie man dort verfährt. Also da wird es jetzt nie ein offenes Geständnis geben und das könnte eher zu einem Konflikt führen. Deshalb sagt sie dann, ja, dann kauft sie halt neue, Schwamm drüber.
Voll, aber war halt so ein bisschen kryptisch, weil ich mir dachte so, es wird halt auch nie mehr aufgelöst, um was genau, es vielleicht ging. Ja. Es hat auch keinen weiteren Bezug mehr. Dafür waren es dann doch wieder für eine Kurzgeschichte, wir kritisieren es oft, weiß ich nicht, aber für eine Kurzgeschichte gefühlt wieder sehr viele Zeilen, ohne so richtig... Weiß ich nicht. Also dann mach's irgendwie klarer und sag, ja, in der Zeit damals war das und das los und deshalb keine Ahnung was so. Aber ist so ein bisschen random eine Anspielung auf, man versteht es nicht richtig.
Ja.
Ja.
Dann strickt sie vor sich hin, schaut weiter in ihren Vögeln beim Rumschwirren zu und betrachtet generell ihren riesigen Garten. Das Content-Anwesen, so wird es uns mitgeteilt, hat 8000 Hektar. Also ist gar nicht mehr so klein. Die Plantage ist seit 300 Jahren im Besitz der Familie und wurde dazu als einzige durchgängig gehalten und betrieben. Auch durch schwere Witterungen oder schlechte Ernten oder ähnliches ist man gut durchgekommen. aktuell machen sie in Vieh und Bananen und dabei sind sie unfassbar erfolgreich und ja, das ein oder andere Dollarchen haben sie auch auf dem Konto. Das Gebäude ist auch trotz diverser Erdbeben und Stürmen in einem ziemlich guten Zustand. Man hat immer alles renovieren lassen, also ist es tadellos. Nun kommt unangekündigter Besuch und Agatha, wir erinnern uns, das Dienstmädchen, führt nervös drei Männer aus Kingston auf die Veranda. Einer, so sagt er selbst, sei Major Gonzales aus Kuba. Die anderen beiden beziehen still Stellung bei der Tür und beobachten den Major. Mhm. Ja, mhm. Den Major und auch Colonel Havelock. Sie werden als Sekretäre angekündigt. Ist jetzt nicht so ganz die Wahrheit, aber nun gut. Mr. Havelock stopft sich seine Pfeife, beobachtet das sehr gepflegte Äußere des Majors und überlegt innerlich, wie er die Jungs in sein Arbeitszimmer locken kann, weil sie ihm nicht ganz geheuer sind. Und dort hat er eine Waffe schussbereit, einfach naheliegend, die dann in dem Fall schussbereit wäre. Galant und mit einem ausreichend großen Lächeln berichtet der Major, dass er von einem wichtigen, wichtigen Mann geschickt wurde, der gern das Anwesen kaufen würde. Mrs. Havelock interveniert sofort, erhebt sich und moderiert das Ganze freundlich ab. Ja, das ist jetzt aber schade, dass sie diesen endlosen Weg aus Havanna hierher auf sich genommen haben. Das hätten wir ja auch vorher irgendwie per Post klären können, dass da jetzt nicht wirklich das Interesse unsererseits da ist. Das Anwesen ist und stand auch nie zum Verkauf. Vielen lieben Dank, alles Liebe, alles Gute, Ende. Der Major lässt sich davon 0,0 beeindrucken. Er macht weiter, als wäre nichts geschehen. Mr. Havelock soll einfach irgendeine Summe nennen und man wird sich dann schon einig. Der besagte Mann im Hintergrund möchte unbedingt dieses Anwesen haben. Mr. Havelock wiederholt dann nochmals die Aussage seiner Frau. Nee, vielen Dank, aber wir haben kein Interesse an einem Verkauf, egal für welche Summe. Der Major lässt sich nach wie vor nicht beirren und macht mit Nachdruck weiter, dass sein Auftraggeber unbedingt dieses Anwesen haben möchte und kein anderes. Also das ist keine andere Option. Dann Mr. Havelock wiederum sagt, es ist schön, aber es sei einfach nicht verhandelbar und jetzt wollen sie auch langsam essen. Es wird Zeit, dass die Gäste jetzt mal wieder gehen. Er will den Major auch direkt zum Auto geleiten, doch der lässt das einfach mal nicht geschehen, bleibt stehen und die Miene scheint jetzt nun nicht mehr ganz so vertrauenserweckend und die Stimmung, die könnte man meinen, kippt ein wenig. Er redet mit seinen Jungs, tendenziell auf Spanisch, die öffnen dann zwei schwere Taschen, darin sind 500.000 Dollar, so wird es gesagt, in Scheinen. Gegebenenfalls würde der Auftraggeber auch noch ein bisschen was oben drauf packen, aber der Major bräuchte dafür jetzt eine Unterschrift und dann wären sie auch sofort weg, können sie ihr Abendessen dazu sich nehmen, alles gut. Da wird man sich doch nun wirklich irgendwie einig werden. Die Miene der Havelocks entgleitet nun komplett. Mr. H macht seinen Punkt nochmals deutlich, er will kein dreckiges Geld dieser Welt haben und jetzt ist auch mal langsam gut mit den Nettigkeiten. Die drei Amigos sollen sich jetzt mal verziehen. Nun entgleitet auch die Fassade vom Major total. Er macht jetzt deutlich, das hier ist keine Verhandlung. Wenn sie das Geld nicht nehmen, bitte, dann werden andere Mittel ergriffen. Und ich glaube, jeder von uns hätte vor drei Verhandlungsschritten schon erkannt, in was diese ganze Sache verläuft, aber gut. Mr. Havelock sagt, sie sollen jetzt endlich gehen oder er holt die Cops. Der Major geht nochmal sicher, dass er Mr. Havelock richtig verstanden hat. Er definitiv nicht verkaufen will, solange er lebt. Und befiehlt seinen Leuten schon mal die Waffen zu ziehen, die überraschenderweise auch mit am Start sind. Havelock braucht einen Moment, weil er doch sehr geschockt ist. Geht davon aus, dass sein Gegenüber, also Major Gonzales, blufft und sagt, ja, er bleibt dabei. Daraufhin ist Gonzales relativ wortkarg und sagt, okay, das ist sehr schade, dann müssen wir wohl mit der Tochter verhandeln und beide werden brutal niedergeschossen. Daraufhin gehen die drei Gestalten lässig wieder zu ihrer Limousine. Der Major selbst fährt Richtung Anlegestelle. Sie sehen auch noch oder fahren vielmehr an einem durchgeschnittenen Telefonkabel vorbei. Also ich denke, das war der Hinweis dafür, dass die Polizei rufen nicht so einfach ohne weiteres geklappt hätte. stellen dann.
Das ist eine Kurzgeschichte, da muss man es kurz halten, ne? Also da reicht dann so ein Satz. Ja, aber ich glaube, ich habe es auch so gedeutet und wahrscheinlich waren sie es auch selber, aber weil da drauf eingegangen bin, nicht.
Gut. Sie stellen dann die Limousine eben am Hafen oder an der Anlegestelle ab. Das Auto war natürlich geklaut und mit einem Schnellboot fahren sie dann weiter zum Hauptboot, dem Chris Craft. Und unter der US-Flagge segeln sie dann von dann. Der Anker wird gelichtet und man nimmt wieder Kurs auf Havanna. Auf dem Anwesen pflegen Mrs. Havelocks geliebte Vögel über ihre Leiche. Ein Sportwagen kommt angebraust mit der Tochter Judy. Und bevor die ihre toten Eltern entdecken kann, endet dieser erste Teil, bevor wir jetzt den ersten Perspektivwechsel haben.
Absolut.
Der Aufmacher für dich gelungen, oder?
Ja, also war jetzt nichts ausgefallen, das hätte ich gesagt. War jetzt für eine Kurzgeschichte, glaube ich, auch nicht schlecht. Hat irgendwie ein bisschen was aufgemacht. Ich habe am Anfang auch gedacht, wo geht es jetzt genau hin? Als dann aber die Herrschaften kamen und spätestens dann auch sehr freundlich mit Nachdruck angefangen haben, das Gelände zu umwerben, war für mich eigentlich schon klar, worauf es hinauslaufen wird tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also es war jetzt nicht, dass man gedacht hat, ui, das kam unerwartet.
Ja, ich fand nur den Beweggrund des Mordes in Anführungsstrichen relativ einfach gut gehalten.
Ja. Auf jeden Fall. Auch weiß auch nicht, ob dafür jemand so einfach morden würde. Ich will jetzt nichts ausschließen, aber also, dass man es auch nicht nochmal mit der zweiten Verhandlungsrunde versucht. Die stehen ja nicht unter Zeitdruck. Oder warum muss das sofort an dem Tag entschieden werden auch so? Weißt du, wie ich meine? Könnte ja auch subtiler auf den Sack gehen und halt regelmäßig kommen und sagen, ach, wollt er nicht, könnt er nicht, dann komme ich morgen wieder und dann wieder. Klar, ist für eine Kurzgeschichte dann vielleicht das falsche Format, aber ja.
Ja, doch. Gut, machen wir erstmal weiter. Jetzt kommt nämlich unser geliebter James aufs Tableau. Ein Monat später befindet sich dieser in M's Büro. Es ist mittlerweile Spätsommer, Oktober. Und M rückt nicht so recht mit der Sprache raus. Es ist ein ziemlicher Eiertanz. Er will von James wissen, ob er beschäftigt ist aktuell, ob er Kapazitäten hat. Und der ist natürlich Feuer und Flamme und denkt, geil, es gibt einen neuen Auftrag für mich. Sagt also, nee, ich habe durchaus noch die ein oder andere Minute. M spricht auch James mit dem Vornamen an, was ihm das Gefühl suggeriert, es ist was Persönliches. Ansonsten ist es 007 oder Bond. Wenn es der Vorname ist, dann ist es tendenziell was Privates. Genau. Er öffnet dann endlich und sagt, an der Spitze des Eisbergs ist man furchtbar einsam. Man muss immer selber Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. Also es ist viel Verantwortung. Anders ist es, wenn man weiter unten in der Hierarchie steht. Da kriegt man seine Befehle, die man befolgen kann. Klar kann man die in Frage stellen, aber letztendlich trifft jemand anderes proaktiv die Entscheidung und man muss nur noch damit leben. Also so ein bisschen die Kritik an seinem eigenen Job. Es ist natürlich nicht immer einfach. Manche lassen sich in seiner Position von Gott leiten beispielsweise. Hat M auch in der Vergangenheit probiert, ging aber nie gut. Und das war für ihn ein Zeichen zu sagen, okay, ich muss doch irgendwie alleine in der Entscheidungsfindung klarkommen und damit ist er bisher ganz gut gefahren. Das Problem ist, umso älter man wird, das ist jetzt M's These, umso schwieriger wird das mit dem Job, weil man so sehr gezeichnet ist, weil es einfach kein einfacher Job ist. Man verweichlicht in seinen Worten oder eine Verweichlichung droht und das könnte riskant werden. Für James ist das alles noch kein Thema. Das ist eher so ein Ding ab 40. Da hat er noch ein paar gute Jahre, aber es kommt.
Er war wirklich mal jung. Vielleicht auch attraktiv.
James hatte bisher noch keinerlei Verluste, Tragödien etc. Ja, dann wissen wir ja, wo das Ganze ungefähr in der Buchreihenfolge spielt. Also im Geheimnis ihrer Majestät ist anscheinend noch nicht über die Bühne gegangen. Er kann das Ganze nur ahnen, sagt er. Und er geht auch davon aus, dass jeder Auftrag, den er erhält, egal wie unangenehm der sei, schon irgendwo seine Berechtigkeit oder seine Richtigkeit hat. Das trifft diese Aussage. Dachte ich, aber hä, das ist total also ist ja genau das, was M gerade gesagt hat. Und genau so reagiert dieser. Sehr geladen, weil James ins Schwarze getroffen hat. Ja, es ist genau das, was er gesagt hat. Er muss die Entscheidung für James treffen, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, stellt der andere nicht in Frage. Also man muss gar nicht selber nachdenken, sondern nur das machen, was einem sagt. Und letztendlich ist es aber halt auch sein Jobprofil und irgendwer muss den Kopf hinhalten und diese Aufgabe erfüllen. Und da dachte ich mir, na gut, es gab oft genug Fälle, wo James schon nicht direkt Fan von war oder eine eigene Auslegung von gewissen Sachen hatte. Also weiß ich nicht, ob das unbedingt auf ihn zutrifft.
Ja, voll. Wobei er es ja selber dann auch so ein bisschen eben in Frage stellt, ob er nicht ein bisschen wenig macht oder sich nicht auch immer leiten lässt und es eigentlich ganz bequem ist. Andererseits denke ich auch, wenn du in Ems Position bist, ja klar, man kann sich darüber Gedanken machen, aber also das musst du ja irgendwie auch kommen sehen. Also wofür sitzt du sonst am Kopf von irgendeiner Organisation, egal ob es Geheimdienst oder sonst irgendwas, dann bist du halt dazu da, dass du irgendwie Entscheidungen triffst. Also er stellt ja dann selber auch fest, so, jo, dafür werde ich bezahlt. Ja, richtig. Also klar, kann man sich natürlich trotzdem, kann man ab und zu mit hadern, so ist ja nicht, ist ja keiner perfekt, aber weiß nicht, ob ich jetzt da wirklich Mitleid mit M habe.
James empfindet aber dieses Mitleid mit seinem Vorgesetzten, weil er jetzt, glaube ich, verstanden hat, was dessen Punkt ist. Und er schließt auch aus dieser ganzen Konversation, okay, hier geht es um nichts Berufliches, es geht hier um was Persönliches, irgendein moralisches Anliegen. Also fragt jetzt James einfach mal aktiv nach, ob er denn irgendwas für seinen Vorgesetzten tun kann. Und M fragt darauf wiederum ihn, ob er den Havelock-Fall kenne. Sagt James, ja, war in den Zeitungen, Doppelmord von zwei Eltern, die Tochter hat die Leichen gefunden, von den Tätern keine Spur, vermutlich sind es Kubaner gewesen, die dann auch direkt abgehauen sind, aber da gab es doch gar keinen offiziellen Fall zu. Dann sagt M, nee, den gab es nicht, es gab nur eine persönliche Info an ihn, weil er die beiden Opfer kannte und er war auch sogar Trauzeuge von den beiden, also man hat ein sehr persönliches Verhältnis. M will auch gar keine Sentimentalitäten jetzt hier austauschen, im Sinne von, irgendwie eine Therapie draus machen. Er hat schon Nachforschung angestellt, Station C darauf angesetzt. Die haben etwas über einen von Hammerstein rausgefunden. Selbstverständlich ein deutscher Nazi, der geflüchtet ist und unter Batista Chef der Spionageabteilung geworden ist. Hat da einen richtigen Reibach gemacht mit illegalen Geschäften, richtig gut Kohle gescheffelt und sich mit Castros Beginn im Aufstieg jetzt aus dem Business zurückgezogen. Sein Offizier, rechte Hand, wie auch immer, das ist ein Major Gonzales und der kauft gerade für von Hammerstein diverse Immobilien in der Karibik für Bestpreise, also wirklich super Kondition, um eben dieses Geld aus Kuba zu bekommen. Alles läuft über Strohmänner, alles natürlich sehr, sehr shady und wenn Geld nicht weiterhilft, dann die tut es eben Gewalt, da ist es auch sind die Havelocks kein Einzelfall. Und nun muss wahrscheinlich die Tochter darunter leiden und wird ordentlich unter Druck gesetzt. Batista hat aber nun rausgefunden, was mit Van Hammerstein nicht richtig läuft. Also der hat da sein eigenes Ding mehr oder weniger gemacht, weshalb dieses Trio ist es ja gar nicht. Es sind vier Personen, das ist einmal eben Hammerstein, das ist Gonzales und das sind noch zwei Handlanger. Die sind abgehauen mit einem sehr guten Timing, da Castro vermutlich zeitnah an die Macht kommen wird und dann ist Batista eh hinfällig. Wohin? Das ist in die Nähe von Vermont an der kanadischen Grenze. Dort hat Hammerstein eine Ranch gemietet, sehr weit abseits und Besucher können da sehr gut vermieden werden, weil es sehr isoliert liegt. Woher hat denn M, um Gottes Willen, diese ganzen Infos, fragt jetzt James. Und er sagt, von seinem Kollegen Hoover aus den USA, der hat ein Auge auf diese Jungs geworfen, ist extrem hilfbereit. Er würde auch ein Auslieferungsabkommen treffen mit M. Der sagt, ja, das ist nett gemeint, aber wir haben keine stichfesten Beweise. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen aktive Zeugen. Ansonsten können wir die nicht dingfest machen. Wie sieht's aus mit dem Entzug des Visas? Aber auch das würde nicht viel bringen. Dann würden sie halt in ein anderes Land gehen, wären dann auch nicht greifbar. So weiß man jetzt wenigstens, wo sie sind. Und diese ganzen Infos habe man auch größtenteils Castro-Spionen zu verdanken. Also da wurde international mal gut zusammengearbeitet, würde ich behaupten. Jetzt hat M die Mounties, also die kanadischen Mounties, angesetzt und den dortigen Commissioner zwecks Luftaufnahmen von eben dieser Ranch, und auch die unterstützen ihn dabei gerne. Jetzt müsste er jedoch für sich eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Nun versteht James auch das Dilemma durch diese persönliche Note, weil eben M die Opfer kennt, wäre eine aktive Handlung, sowas wie Rache, ausgelebte Rache, und ist weniger Gerechtigkeit wie in anderen Missionen, wo es ja keinen persönlichen Bezug gibt. M ist einfach ganz klar befangen, und auch ein Richter sollte ja nicht urteilen, wenn er befangen ist, deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. Also greift James vorweg und sagt, für ihn ist die ganze Sache ganz klar, er würde genauso nach dem Gesetz des Dschungels mit Hammerstein verfahren, wie auch dieser es mit den Havelocks gemacht hat. Wo ich dachte so, ja gut, dann sind wir doch im biblischen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Weiß ich nicht, ob das Rechtssystem darauf aufgebaut ist, aber okay.
Auch ungewohnt für Bond. Ich meine, später kommt es auch nochmal ein bisschen, aber zu sagen, yo, ich feg die einfach weg, hab jetzt keinen Bezug dazu irgendwie und Mama halt, weil der Chef sagt, fand ich wild. Gleichzeitig fand ich es aber schon ganz spannend, dass wir da bei M vielleicht ein Stück weit weiter eingetaucht sind als sonst. Ich finde, man hatte, oder es war schon so ein bisschen greifbar, dass er wirklich ein Dilemma hat und irgendwie sein moralischer Kompass da ihm sagt, so, ja, musst du dich ein bisschen zurückhalten, da kannst du jetzt nicht weitermachen, sonst verlierst du eigentlich jegliche Basis deiner Arbeit, weil du halt dann ja im Prinzip alles machen kannst. Und dafür steht M ja eigentlich nicht. Insofern, das war, fand ich, schon irgendwie eine ganz coole Perspektive tatsächlich. Für eine Kurzgeschichte auch hätte ich nicht erwartet. Wir hatten es ja letztes Mal noch davon, wie tief es auch reingeht, fand ich jetzt für M-Verhältnisse schon relativ deep.
Ja, doch, da würde ich mich anschließen. James sagt jetzt ja, dass er mit der Gerechtigkeit nicht zögern wird. Man muss definitiv handeln, um international auch nicht verweichlicht dazustehen. Da gucken ja auch die anderen drauf. Sie können nicht öffentlich gerichtet werden, das ist ja klar, aber wenn er jetzt losgeschickt wird, es gibt ja Mittel und Wege, wie man das auch unauffällig erledigen kann. M holt dann, ohne etwas zu sagen, eine Aktenmappe hervor und stempelt diese mit streng vertraulich oder streng geheim ab und reicht sie James, der nimmt sie entgegen und weiß, das Gespräch an der Stelle ist beendet. Er hat alles, was er braucht. Und schon 2 Tage später sitzt er im Flieger nach Montreal und beschwert sich innerlich über diese neuen verdammten Flugzeuge. Es geht doch alles viel zu schnell mit der Fliegerei jetzt. Furchtbar. Dieses entschleunigte, angenehme Gefühl von, ah, man hat auch mal richtig Zeit zum Schlafen und dann gibt es ein schönes Essen und so weiter und so fort. Das ist alles verloren.
Ja. Gab auch Zeiten, wo er sich nicht so wohl auf Flügen gefühlt hat, will ich da mal nur erinnern. Wo es irgendwelche Unwetter gab oder so und er Todesängste gelitten hat. Aber gut.
Ja, das war später. Ja, das Psychogramm schon am Kippen. In Montreal geht es dann mit dem Mietwagen weiter nach Ottawa. Dort will er zum Commissioner der Royal Canadian Mounted Police und soll sich mit seiner neuen Identität ganz ausgeklügelt Mr. James vorstellen.
Da haben sie, da haben sie richtig sich was überlegt. Das war, da gab es einen Think Tank für.
Er wird dann zu einem Colonel geführt, der sich vorstellt als, sagen wir mal, Jones. Also die richtige Identität ist genauso nebulös wie James seine. Der Commissioner sei leider krank, ist diplomatischer Natur und der Colonel soll James' Aufenthalt jetzt hier bestmöglich in die Wege leiten. Er wurde auch speziell ausgewählt, zwinker, zwinker. Also das ist ja wirklich komplett trendsdebil, was die da für ein Gespräch führen. James sagt, yo, ich hab's verstanden, dass der Commissioner sich jetzt hier nicht, also dass er und der Commissioner nie in Kontakt haben, auch mit dem Büro nichts anlasten möchte. Deshalb diese Sonderschleife hier und James suggeriert Jones, dass er das Spiel mitspielen wird und will jetzt endlich Klartext reden. Er ist ja in dem Business, also diese Eiertanz, den kann man sich sparen. Sehr gut. Man wird hier gegen einige Gesetze nämlich verstoßen und wenn die Nummer fehlschlägt und James gefasst wird, dann erwartet man seine komplette Diskretion. James sagt, ja, nochmal, das sind die gleichen Spielregeln, nach denen ich hier tagtäglich spiele. Also, was willst du mir jetzt hier erzählen? Er lebt schon mit den Konsequenzen und er wird auch nichts verraten. Wenn es gut läuft, haut er ab und man tut auch so, als hätte man sich nie gekannt oder hätte es diesen Einsatz nie gegeben. Also so oder so ist es gar kein Problem. Dann bekommt James eine unfassbar lange Einkaufsliste für Kleidung und andere Mittel, die er braucht, damit er seine Tarnung als Jäger aufrechterhalten kann. Ein Jagdgewehr hat er bereits bekommen, befindet sich im Auto und auch jedes Menge anderes Outdoor-Equipment, gebrauchter Natur natürlich, damit es nicht auffällt, ist auch schon am Start. Hinzu geht man diesmal ganz offiziell an, er bekommt einen Waffenschein, er bekommt eine Jagderlaubnis, er bekommt den internationalen Führerschein. Also er wird tipptopp ausgestattet, würde ich sagen.
Aber wahrscheinlich so ein Deutscher ausnahmsweise mal nicht Ex-Nazi an der Organisation dran und gesagt, nee, also ohne internationalen Führerschein kommst du mir nicht in die Staaten, das können wir nicht machen, das geht nicht. Ich fand es geil, wie es einmal erwähnt wurde, sonst immer alles scheißegal, aber diesmal jegliche Scheine gibt's.
Das dachte ich mir auch.
Das war mehr Aufwand, die wahrscheinlich zu fälschen und zu organisieren, als dass sie irgendeinen Nutzen hätten, wenn er dann doch kontrolliert wird. So. Oder als dass es schlimm wäre, wenn er sie nicht hätte.
Ja. Und dann wird es noch besser. Auch seine Beretta muss eingetragen werden, ganz offiziell. Ja, damit auch das keinem auf die Füße fällt. Und wenn man dann am Ende die ganze Story kennt, dann fragt man sich, für was dieses ganze Zinnober. Aber nun gut. Mhm. Dann erhält er noch eine Karte mit Wegbeschreibung nach Freelaisburg oder so ähnlich. Mhm. Der Ort hat mir überhaupt nichts gesagt. Dort soll er in den frühen Morgenstunden ankommen, um möglichst unbemerkt sein Auto in so einer Garage, in so einer 24-Stunden-Garage unterzustellen und von dort aus sich zu Fuß auf den Weg machen. Nun bekommt
er
Sachen.
Ganz ja? Wilde Einschätzung an der Stelle. Da labert der Colonel irgendwas von 17 Kilometer Querfeld ein. Und setzt easy 3 Stunden zu Fuß an. Das will ich sehen, Digga. Alter, 17 yes. Kilometer in 3 Stunden ist schon wild, wenn du wandern gehst. Und dann auch noch querfeldein, ohne Kenntnisse des Terrains, ist wild, finde ich. Aber ja, gut,
ist, da muss der Mann also ist vom Militär, schmutzeln. Ist doch klar.
Ja, ja, ja.
Ist auch viel zu wenig Marschgepäck auch noch. Jetzt bekommt James noch ein paar Special-Sachen, nämlich eine Karte, wo er auch wieder gesagt bekommt, bitte nach Gebrauch sofort zerstören. Die einen alten Schmugglerweg anzeigt. Ja, ist gefährlich, man könnte dort auf Kriminelle treffen, aber man kommt sehr schnell zum Ziel, zum Echo Lake, so heißt nämlich die Ranch oder der Ort, wo die Ranch ist. Und wie du schon sagtest, die 17 Kilometer Fußmarsch entfernt, in sportlichen 3 Stunden ist es gar kein Problem. Nun erhält James zusätzlich noch eine Luftaufnahme von der Ranch, als ein ordentliches Teil mit Gestüt, Tennisplätze sind dabei und ein künstlich angestauter See. In Summe ein riesiges Anwesen, perfekter Rückzugsort für einen Millionär, Milliardär, abseits jeglichen Trubels. Dann verabschieden sich die beiden Männer. Der Colonel ist ein bisschen wehmütig, er würde gern James begleiten. Dann denkt er nochmal an die Kriegszeiten und wie schön sein Einsatz in den Ardennen war.
Also erstaunlich viele, die diesen Ardennen richtig cool fanden in unserem letzten Buch. Also
macht ja, ein bisschen Angst. Ich glaube, ich könnte ja 13 mal so viele finden, die da sagen, war keine geile Zeit. Ja, aber die sterben mittlerweile leider auch aus. Ja.
Fair.
Gut. Also es ist natürlich ein perfektes Timing, dass wir dieses Kurzgeschichtchen da direkt nach Moonraker lesen. Ich sehe da gewisse Parallelen.
Ja,
tatsächlich. Historischer Natur. Aber er kann nun mal leider nicht mit. Er ist Polizist, darf sich nicht zu Schulden kommen lassen, muss nach Vorschrift arbeiten. Er wird die ganze Sache durch die Medien verfolgen und hofft natürlich auf Mr. James' Erfolg.
Die Frage ist, will man, dass es in den Medien dann so groß rauskommt, dass er das da verfolgen kann? Dann ist doch sicher irgendwas schiefgelaufen. Aber hey,
ja.
Mit dem Geheimdienst hat es Bond ja eh nicht so. Der ist ja jetzt nicht der Geheimste von allen.
Nee, ist eher so das Aushängeschild. Anschließend erkundigt sich James noch nach dem Abzug der Waffe, die er bekommen hat, wo ich mir dachte, du hast paar Minuten schon Zeit, sich mit deiner Ausrüstung vertraut zu machen. Ja, Ende vom Lied ist 300 Meter Entfernung, kann man damit gut arbeiten. Also eigentlich theoretisch, wenn man gut ist, bis 500, das ist so das Maximum. Ja, aber 300, das ist solide. Aber Obacht, die anderen Jungs, die können auch mit ihren Waffen umgehen, deswegen vielleicht dann doch ein bisschen Abstand einhalten. Gut, man verabschiedet sich, James mietet sich ein Motel für 3 Tage, macht dann alle Erledigungen, die er aufgetragen bekommen hat, inklusive schon mal ein bisschen Verpflegung, ein paar Sandwiches macht er sich und ein Special-Café, der uns noch verfolgen wird, eine Thermoskanne voll, 3/4 mit Bourbon und 1/4 Kaffee.
Ganz wild.
Ja.
Da habe ich nicht mehr viel zu sagen, so ehrlich gesagt.
anschließend,
wenn das deine Vorbereitung ja. ist, alter Schwede. Naja.
Anschließend muss er noch seine Tarnung vervollständigen. Er soll nämlich in Walnussöl baden, um sein Hautteint ein wenig zu verdunkeln. Macht er, jetzt sieht er aus, in seinen Worten, wie ein Indianer mit der falschen Augenfarbe, und bei einer Nacht- und Nebelaktion macht er sich dann auf den Weg. Er kommt nachts bei einer 24-Stunden-Garage an, gibt dort sein PKW für die nächsten 2 Tage ab und wickelt das Ganze sehr wortkarg mit dem Kassenwart ab, der da doch ein bisschen interessierter ist als ja, prognostiziert.
Das war auch wieder wie so eine Sidequest. Das hat ja vorher schon der Colonel angesprochen, so, ja, du kommst da rechtzeitig an, dann ist der noch voll verpennt, wo ich dachte, jo, da legen wir jetzt auch noch Wert drauf. Das weiß der natürlich auch im letzten Kaff, dass der dann noch verpennt ist. So, dann wird es hier nochmal angesprochen, aber weder steht der Bond im Weg, noch macht er ihm irgendwas schwieriger. So, er hat null Relevanz und es wird halt 2 oder 3 Mal aufgegriffen, wo ich mir dachte, so, jo, okay, kann man schon so machen, ist aber, also, hat jetzt das Buch auch nicht geiler gemacht, so.
Nee. Ja, da bin ich bei dir. Nun beginnt James mit seinem, ja, seinem kleinen Marsch, hat seine Jagdausrüstung eben am Start, und das einzige Lebewesen, was von ihm Kenntnis sind, ist ein Hund, der ihn dann mal anbellt, aber ansonsten ist keine Menschenseele wach oder unterwegs. Er kommt auch sehr gut voran, genehmigt sich kurz vor der letzten Etappe noch eine, ja, Entspannungszigarette und verbrennt dann die Karte mit dem Weg. Er malt sich aus, wie die 4 Personen noch selig im Schlaf sind und er sie dann böswillig überraschen wird. Und dann erklimmt er den letzten Gipfel, stellt sich dann, hat dann irgendwie so eine, er hat dann eine, ja, eine zerdenkliche Phase, wo er sich so ein paar sinnhafte Fragen stellt, wie, warum macht man nichts aus Birkenrinde, die sieht doch so toll aus. Warum haben kleine Vögel auch noch so Angst vor Menschen? Man jagt sie ja schon ewig nicht mehr, weil sie einfach nicht ergiebig genug sind. Also solche Geschichten kommen ihm dann irgendwie in den Kopf rein. Oben angekommen klettert James auf den erstbesten Baum, den er findet, zwecks Aussicht, und parallel startet auch der Sonnenaufgang in den Tag. Er kann das Zielgebiet wunderbar einsehen und mit dem Zielfernrohr schätzt er dann auch die Entfernung ab. Wenn er sich bis zur untersten Baumreihe durchschlägt, ist die Entfernung zum Haus noch so ungefähr 450 Meter. Und wenn er dann noch näher rankäme, beispielsweise beim See, wären es dann nur noch 300. Wäre schön, wenn die Jungs dann zum See gehen würden, weil dann die Distanz einfach geringer wird. Es wäre aber auch noch gut, wenn er noch einen Tick weiter rankäme, weil es ist ja nicht seine Waffe, es ist eine fremde Waffe. Und damit sind längere Distanzen sehr schwierig. Wenn er einmal geschossen hat, macht das sehr viel Lärm und man kann reagieren. Also er muss näher ran, und da ist dann noch eine offene Weide, also eine offene große Grasfläche kurz vorm Anwesen. Und wie aufs Stichwort erweckt das Haus sich langsam zum Leben. Die ersten Jalousien oder Rollos gehen hoch, in Anführungsstrichen. Und der Ofen geht auch an, und das verleitet auch James zu einem kleinen morgendlichen Frühstück, bevor er dann weitermacht. Der Appetit von ihm hält sich extremst in Grenzen. Er geht in Gedanken schon mal seinen Schuss durch, der extrem wichtig sein wird. Hinterfragt dann nochmal kurz moralisch das Unterfangen. Denkt dann aber, ja, ich habe nach wie vor keine Bewandtnis, das sind schlechte Menschen. Ich trinke jetzt erstmal von meinem Special-Kaffee und dann marsch ich an den Abstieg.
Heftig Gewissensbisse irgendwie, weil er dann schon stand, ja, muss ich mal schnell zu meiner, also muss er mal schnell zu seiner Flasche greifen. In dem Wissen, dass da ja durchaus auch das ein oder andere drin ist, was vielleicht so ein bisschen die Gedanken abtötet, fand es schon sehr wild halt auch. Am Anfang war das ja alles kein Thema, mache ich dir, Bruder, kein Problem. Ich habe ja keine Beziehung zu den Leuten und gleiches Recht für alle, beziehungsweise das Recht, das auf den einen angewendet wurde, wird 1:1 auch auf den anderen angewendet, obwohl er ja selber nicht mal integriert war, aber da wird es dann verargumentiert mit, ja, die Gesellschaft hat entschieden oder die richtet hier und er ist der Vertreter. Ein bisschen wild auch. Und dann merkt er in dem Moment so, ah ja, ist vielleicht auch nicht mehr so geil. Aber ich betäub mich einfach wie immer halt.
So ist es nämlich. Ja. Beim Abstieg versucht James dann so leise wie möglich zu sein. Die Tierwelt schreckt er dennoch auf und er befürchtet schon, dass diese ihn verraten könnte, wenn dann mehrere Vögel aufsteigen oder so als Zeichen. Doch als er dann an der Weide ankommt, ist das Haus noch im gleichen Zustand. Keiner ist draußen zu sehen. James sucht sich dann einen guten Spot hinter der Weide aus, findet dort ein Ahorn, und der Weg dorthin durch das Gras wird nun sehr riskant, weil er ganz gut gesehen werden kann. dann vernimmt er auf einmal einen zerbrechenden Ast und ist gefreezed, beobachtet die Situation, er denkt, das kann kein Tier sein, die sind zu leichtfüßig, die gehen nur schreckhaft auf Äste, ansonsten sind die viel zu leise, sind hier vielleicht doch Wachen am Patrouillieren oder ähnliches. Tatsächlich kommen aber in dem Moment zwei Rehe ganz entspannt auf die Weide und James führt es dann auf diese beiden zurück oder eins der beiden zurück. Also wird schon alles gut sein. Er macht sich dann fertig für den großen Anpirsch-Marathon über 450 Meter Bodenkrabbeln. Der Wind weht und das Gras ist damit in Bewegung, sodass man ihn schwerer erkennen kann oder von der Vogelperspektive vielleicht für ein Tier hält. Dann wechselt die Erzählperspektive. Wir gehen raus aus dieser sehr personellen Erzählweise und man bekommt erzählt, wie eben James da so vor sich hinkrabbelt, relativ geradlinig auf seinen Spot zu. Und eine andere Person ist ebenfalls im hohen Gras und kreuzt James Weg oder steuert stark darauf zu zumindest. Und kurz bevor James am Ende ist, macht er nochmal eine kleine Pause, ruht sich dann nochmal aus und ja, bekommt nicht mit, wie er eben eingeholt wurde von hinten und eine Frau ihn sehr streng mit einem gezogenen oder gespannten Bogen stellt. Er soll ja keinen Ton von sich geben. James hat maximal Probleme bei der Zuordnung, weiß nicht, was hier abgeht. Beide checken dann erstmal ab, dass sie keine Wachen sind. Und James ist die ganze Zeit am Rattern. Wer ist die Frau? Was will die? Die hat irgendwie einen Akzent, scheint nicht von hier zu sein. Alles sehr suspekt. Uns als alte Filmkonnoisseure ist natürlich bekannt, wer es ist.
Sein tatsächlich. Könnte. Da war so der erste Moment, wo man dann vielleicht mal überlegen kann, dass wir Parallelen in Anführungsstrichen haben. Und wenn man es dann zurück sich überlegt, dann kommt man vielleicht auch drauf, dass davor vielleicht ein, zwei Sachen auch ähnlich waren, wobei lang nicht so nah dran wie jetzt dann in dem Moment. Letzte Drittel passt vielleicht nicht ganz, aber in etwa.
In etwa. Beide verständigen sich dann darauf, die Waffen erstmal wegzustecken und James will unbedingt zu seinem Spot. Er will raus aus diesem Gras, das ist saugefährlich hier, macht sich dann weiter auf den Weg und hofft, dass er die Frau ganz schnell wieder los wird. Dass die Nummer hier, die wird nur zu Problemen führen und es könnte ihm komplett um die Ohren fliegen. James beobachtet dann, wie langsam Leben in das Haus einkehrt, zwei Dienstmädchen den Verandatisch decken fürs Frühstück. Er hat jetzt eine perfekte Lage, um sich mit seinem Gewehr in Stellung zu bringen und betrachtet jetzt erstmal seine neue Begleiterin. Natürlich ist diese mal wieder bildschön, hat aber so ein bisschen was Animalisches, Amazonenhaftes, ist eine Kämpferin, sieht aus, als würde sie sehr viel Zeit in der Natur verbringen, also eine kleine Natur, ja, ist ja kein Bursche.
Und dieses Natur, Bild, ne, hab ich auch gar nicht zusammengekriegt irgendwie, klang auf. Gut, da haben wir nicht viel von ihr gehört oder auch nicht über sie viel erzählen hören auf Jamaika von ihren Eltern. Kommt die da mit einem Sportwagen oder so angebraust aufs Anwesen und findet die Eltern da. Ich finde, die klang überhaupt nicht so auch irgendwie, dass man weiß, die ist in der Natur zu Hause, die kennt sich mega aus. Und dann kommt die da als, weiß ich nicht, Robin Hood. Ich glaube, Bond nennt sie auch Robina Hood, ne?
Ja.
Ja, ich weiß ja nicht, aber gut.
Auch einmal zu viel.
Ja, aber tatsächlich, und da haben wir die Parallele dann auch zum Film, auch da haben wir gesagt, was geht denn bei der ab, dass die da mit Pfeil und Bogen unterwegs ist, so.
Ja.
Das haben sie dann gut übernommen.
Exakt. Zusammenfassend, James findet sie total hinreißend, stellt sich dann namentlich vor und bietet ihr erstmal was zu essen an und natürlich auch seinen speziellen Kaffee. Sie nimmt diesen mürrisch entgegen und hält ihn für einen Wilddieb und erklärt ihm nochmal, wo er die guten Rehe findet, auch wenn jetzt nach wie vor noch nicht Jagdsaison ist, aber dass er hier ganz schlechte Karten hat, also völlig falsch sei. James möchte jetzt erstmal ihre Jagderlaubnis sehen, um damit vielleicht rauszufinden, mit wem er es da zu tun hat. Und diese zeigt sie ihm auch ohne Widerworte. Es ist Judy Havelock aus Jamaika. Was ein Zufall. Und James löst direkt auf. Er erinnert sich und sagt oder teilt ihr dann nochmal eine Lebensweisheit mit, an die er sich selbst unfassbar gerne hält. Bei einem Rachefeldzug sollte man immer direkt zwei Gräber ausheben und dann auch noch mit Pfeil und Bogen hier unterwegs sein. Das ist vielleicht ein bisschen too old school. Also das wird nicht funktionieren. Aber war es im Film nicht eine Armbrust? Oder bin ich jetzt quer?
Ja, war eine Armbrust, war kein Bogen. Das ist richtig. Okay. Aber ähnlich old school wollte ich damit sagen. Ey, war das hoffentlich eine Frage für nachher auch, die du mir jetzt schon so halb beantwortet hast?
Nee.
Das wäre geil gewesen.
Selbstverständlich nicht.
Oh, ich muss da mehr rauskitzeln, ich sehe es schon.
Ja, also James will sie dann nochmal bekehren und sie trifft der Schlag, weil er sie jetzt auf einmal kennt und möchte wissen, wer er sei. Und er sagt, ja, ich bin hier James Bond von Scotland Yard und man hat mich geschickt, um das hier gerade zu rücken. Und ja, sie könnten sich ja verbünden. Also das ist jetzt James' einzige Option, wie das hier kein ganz großes Fiasko werden wird. Man befürchtet ja auch, dass Judy bedroht wird von diesen Leuten und er soll das jetzt gerade rücken. Das sei auch korrekt. Ihr Hund und ihr Pony wurden getötet und sie erhielt zudem auch noch Morddrohungen. Sie solle sich gefälligst fügen mit dem Verkauf des Anwesens. Sie war bei der Polizei, die bietet aber nur Schutz an. Sie gehen nicht aktiv in die Ermittlungen. Also hat sie sich gedacht, auf eigene Faust läuft es am besten, ist sie nach Kuba, hat dort in Casinos alle möglichen Informationen gefischt, hat auch, so wie das zwischen den Zeilen angedeutet wurde, sich das ein oder andere Mal angeboten für Informationen oder mehr gemacht, als nur nett zu fragen, damit sie eben rausgefunden hat, welcher Mann dahinter steckt. Und die letzten Informationen hat sie dann in den USA von Pinkerton bekommen, das hat uns ja auch was. Grüße gehen raus an Felix Leiter.
Echt so. Aber es wurde null aufgegriffen. Ich dachte kurz, geil, der hat auch noch seinen Auftritt. Aber gar nicht halt.
Leider nein, leider gar nicht. Ja, dann hat sie den Standort bekommen. Sie ist bereits 4 Tage zu Fuß unterwegs. Also da ist James, ja, sehr lächerlich. Und sie will natürlich jetzt von Hammerstein erschießen. Dann geht sie auch direkt wieder. Alles andere ist ihr egal. Und nun beginnt das Frühstück auf der Veranda. Gonzales und seine 2 Handlanger kommen, setzen sich. Zudem kommen 2 goldbehangene Damen. James sagt, ja, das sehen jetzt nicht so atemberaubend aus. Eher wie kubanische Prostituierte, die man mitgenommen hat. Fehlt nur noch der Mann der Stunde, nämlich Hammerstein. Auch Judy schaut durch James' Fernrohr oder Zielrohr und bestätigt Bonds Einschätzung. Sehr nüchtern, ja, das ist der, es ist Gonzales, ja, das sind die Handlanger, alles gut. Und dann kommt er eben, der gar nicht mal so große Hammerstein, fast nackt, nur ganz spärlich bekleidet, macht so ein bisschen Morgensport, optisch kein Leckerbissen, wie uns mitgeteilt wird. Er wie ein dicker kleiner Boxer mit sehr kalten preußischen Offizierszügen. Und James bemerkt, wie Judy eiskalt wird, indem sie ihn durchs Fernglas anschaut. Das bedeutet für James nur Ärger, weil hier sehr viele Emotionen im Spiel sind. Und er denkt, ach komm, mit meiner Beretta, ich gebe dir einfach eine auf die Rübe, die geht K.O., dann ist sie kein Handicap mehr für mich und ich kann mich kümmern, ohne dass hier irgendwie was in die Binsen geht. Sie riecht den Braten aber, nimmt direkt Abstand, nimmt wieder ihren Bogen auf und warnt James mit dem Scheiß aufzuhören. Sie kann auf 100 Meter genau mit ihrem Bogen schießen, da kann sie schon Vögel vom Himmel mitholen und sein Bein wird sie auf jeden Fall treffen, wenn er weiterhin hier so einen Käse abzieht. James wiederum drückt ihr dann auch nochmal eine Ansage von wegen, hier, das ist Männersache. Da hast du dich rauszuhalten und nur mit deinem Spielzeugbogen da.
Immer ein starkes Argument. Das verfängt immer.
Ja, ne? Stößt meistens auf fruchtbaren Boden.
Ja, ja. Da macht man die Sachen viel entspannter gleich.
Aber bei dieser ganzen Bogenthematik gebe ich ihm halt recht. Das ist ja halt kompletter Humbug. Fair.
Bin ich auch bei ihm. Aber da hätte ich vielleicht ein bisschen andere Wortwahl gewählt, als zu sagen, ja, ist halt Männersache, verpiss dich.
Ja.
Vielleicht ein bisschen platt.
Da gehe ich auch voll mit. Also das ist einer mit dem anderen für mich nichts zu tun. Ja, also das ist Quatsch, was sie hier vorhat. Und sie wiederum sagt, es ist ihre Angelegenheit gefälligst. Er hat keine Verträge damit. Und entweder er macht mit, so wie sie es möchte, oder hat gleich einen Pfeil im Bein. Und James muss sich geschlagen gegen. Er hat keine Möglichkeit, irgendwie ihr Parole zu bieten. Weiß, dass sie in ihrem Zustand auf jeden Fall durchziehen wird. Er hat keine lautlose Waffe und somit bleibt nur die Kooperation mit Schadensbegrenzung. Also macht er einen Vorschlag. Sein Auftraggeber ist ein Freund der Familie und seine Waffe ist deutlich geeigneter für dieses Vorkommen, für diese Mission. Wenn die zum See gehen, hat er eine tolle Möglichkeit abzudrücken. Da wird es auch kein Himmelfahrtskommando, wie wenn sie jetzt da ihr Ding macht. Und Judy sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, machen wir so nicht. er kann gerne sie unterstützen. Sie hat bereits gestern sich die ganze Sache schon mal angeguckt. Sie war nämlich schon mal hier, hat genau die Leute einstudiert, Spots rausgesucht. Es ist alles perfekt arrangiert und sie muss jetzt los. Also entweder er tanzt nach ihrer Pfeife oder hält sich gefälligst raus. James verflucht sie zum x-ten Mal und droht ihr nach der Nummer einen wunden Hintern an. Okay.
Ganz wild, vor allen Dingen, weil er dann, nachdem sie sich dann auf den Weg gemacht hat, sitzt er ja auch noch da und denkt sich so, ich weiß, was ich mit der anstelle und so, und muss sich dann ja wieder irgendwie zur Vernunft bringen, dass er bei seinem scheiß Auftrag bleibt, wo ich mir denke, Junge, was ist denn dein Problem? Hast du sonst keine Sorgen gerade vor Ort oder was? So, ja. Naja. Er scheint ihn anzutören, wenn er hier ein bisschen von oben herab behandelt wird. Ist gut. Soll er vielleicht öfter machen.
Vielleicht. Ja, also sie geht dann los, er sagt, ja, hier, entweder es geht gut oder ich sammle da deine Einzelteile ein von deinem Himmelfahrtskommando. Beide gehen auf ihre Posten. Wie gesagt, er schimpft nach wie vor wie ein Rohrspatz und ja, ist gezwungen zu warten, bis sie den ersten Zug macht. Andernfalls kann die Nummer komplett eskalieren. Das Frühstück ist dann zu Ende. Es sind nur Hammerstein und Gonzales auf der Veranda, die unterhalten sich. Man bekommt aber nichts mit. James beschäftigt sich mit seiner Waffe und versucht, sich irgendwie diese ganze Sache hier schön zu reden. Er mag es nicht, was er tun muss und sammelt moralische Punkte für die Aktion. Also wir wissen ja, dass er kein Auftragskiller in dem Sinne ist, sich irgendwo hinzusetzen und die Leute wegzusnipern, sondern dass er da andere Mittel bevorzugt und das so gar nicht seinem Typus entspricht. Aber
vom Vorgehen halt genau eigentlich das andere. Ja. Eigentlich komplett wie so ein Einzelgänger im Auftrag. Könnte auch irgendjemand anders beauftragt haben, müsste jetzt nicht der Geheimdienst sein, könnte auch irgend so ein Drogenboss oder so, komm, schaff mir die vom Hals. Boah, ein perfekter Mann.
Seine Argumente, es ist halt mal der Job, er hat da nicht so viele Möglichkeiten, gegenzusprechen. Das sind furchtbar schlechte Menschen und wenn er sie jetzt nicht eliminiert, dann machen die mit ihrem Scheiß weiter. Also mit denen ist ja auch nicht nett zu verhandeln. Dann hört James Schüsse und ist total erschreckt und sieht dann, er hat schon quasi die Finger am Abzug, wie Hammerstein mit einem Maschinengewehr einen Eisvogel erlegt hat. Großes Bremborium, alle freuen sich und dann geht's zum See runter von all den People. Dort ist ein Anleger und die Wachen stellen sich da an diesen Anleger. Es gibt ein Schießduell. Die beiden Handlanger machen ein Schießduell, in dem Hammerstein, was glaube ich, zwei Champagnerflaschen in die Luft wirft und die beiden müssen in der Luft jeweils ihre Flasche treffen. Der eine Handlanger hat mehr Glück als der andere. Er schießt nämlich seine komplett in Einzelteile. Der andere schafft nur einen Hit. Und der Gewinner darf sich dafür eine der beiden Frauen für die Nacht aussuchen. Hammerstein regelt das wie ein Viehtreiber. Also vermittelt da, ohne da irgendwie auf die Frau an sich anzugehen, sondern eher so nach dem Motto, welches Rind darf sein. Ah ja, das. Dann nimm sie dir. Wunderbar. Die Damen gehen daraufhin schwimmen, sind auch nicht amused und auch Hammerstein macht sich bereit für einen großen Sprung ins Wasser. Die anderen Herren behalten alles genau im Blick, nach wie vor bewaffnet und James erkennt, okay, kein Wunder, dass es der Mann so lange heil geschafft hat. Die beobachten selbst hier in der größten Pampa alles total akribisch, also nicht schlecht. Hammerstein geht dann zum Sprungbrett, was am See oder am Anleger montiert ist und ist im Moment des Absprungs. Also kriegen das wieder aus, wie ich beschrieben. Und dann, genau wie eben im Film, bekommt er einen Pfeil durch den Oberkörper. Gonzales kann gar nicht glauben, was er da wahrgenommen hat. Die Handlanger schon eher, aber warten halt auf Befehle. Und erst als die Leiche dann aus dem Wasser langsam wieder auftaucht, kommt der Befehl von Gonzales und es wird wild und ziellos rumgeballert, weil man den Täter nicht gesehen hat.
Aber hast du gecheckt, warum Bond da halt weiter chillt? So, den Moment, da hätte er eigentlich beste Chancen gehabt, halt, weil es war ja schon die Absicht.
Ah, ja, ich verstehe, was du meinst,
ja. Zu killen, so. Aber ja. Er chillt halt so, schaut halt auch zu, ah ja, schauen wir mal, ob die Leiche wieder auftaucht, vielleicht ja auch nicht. Weil ihm war ja klar, dass die Judy wahrscheinlich ziemlich gut getroffen hat, so.
Ja, ich glaube, er hat da selber, war selber überrascht von dem Momentum.
Wahrscheinlich.
Sind ja auch aber dann ich hatte die gleichen Gedanken beim Lesen, wo ich dachte, ja, also es wäre sehr hilfreich, wenn du jetzt relativ zeitnah agierst und nicht erst reagierst auf das, was die anderen machen. Aber gut.
Ja, ist er so gut, dass er das nicht braucht? Da will er ein bisschen Spannung reinbringen oder so. Man weiß es nicht.
James erwischt dann auch direkt den ersten Handlanger und tötet diesen. Der andere wird knapp verfehlt, der springt daraufhin ins Wasser und es wird weiter rumgeballert. Gonzales hat James' Standort ausfindig gemacht und schießt dann eben in die Richtung. Er versteckt sich hinter der Leiche des ersten Handlangers und dann hinter einem schweren Eisentisch. Mhm. Und das ist ein riesen Upgrade für Gonzales, weil er so ganz schwierig nur getroffen werden kann und seine Schüsse kommen deutlich präziser, weil er halt James geortet hat. Das bedeutet, sie haben eine Pattsituation und beide beschließen, sie nahezu zeitgleich aufzulösen, um über die Flanke zu kommen, und das ist das offene Gelände. Dann gibt es da auf Abstand anscheinend ein Duell. James nimmt sich die Zeit mit seinem Scharfschützengewehr. Gonzales versucht halt aus der Hüfte mehr oder weniger. Und das bessere Ende zieht natürlich James, vermutlich aufgrund der Distanz. Die Frauen rennen dann schon ins Haus und James schätzt, es ist gerade nur eine Frage der Zeit, bis die Bullen hier sind. Also nichts wie weg, weil das kann er dann nicht erklären. Und am Ahornbaum findet er dann Judy angelehnt mit einer Schussverletzung vor. Wer hätte damit rechnen können? Sie ist jetzt maximal durch den Wind und quasi eine ganz andere Person. James rechtfertigt dann nochmals ihre Aktion, also dass das schon richtig war, was sie hier gemacht haben, und dies und das, moralisch gesehen alles super. Aber er spielt natürlich auch die Ich-hab's-dir-ja-gesagt-Nummer, dass das hier keine gute Idee ist.
In so einer Situation beste. Kann man psychologisch nicht besser umgehen. 1A gehandhabt.
So, das war jetzt dann wohl ihr Legolas-Auftritt für Arme, aber damit hat sich's dann auch an der Stelle. Sie ist gar nicht mehr so harsch wie anfangs, sondern eher unterwürfig, entschuldigt sich auch mehrmals und bedankt sich bei ihm, weil sie jetzt zu schätzen weiß, was er für sie gemacht hat. James reinigt daraufhin ihre Wunde mit seinem Zauberkaffee und anschließend verbindet er sie, indem er da auch irgendwie ein Laib Brot drauf drückt. Also das ist vollkommen wild. Dabei kommen sie sich natürlich näher und James küsst sie mehrmals, so lange, bis sie daran gefallen findet, so wirkt es so ein bisschen. Und sie fragt dann, wie der Plan jetzt weiter aussieht. Und er meint, ja, er bringt sie nach London zu einem Freund der Familie. Vorher müssen sie aber erstmal nach Kanada, um den Pass klar zu machen. Sie hat wirklich eine komplette Wesensveränderung, freut sich wie ein kleines Kind jetzt mit der Aussicht, in einem Motel zu übernachten oder zu schlafen. Und dann geht's auch los. James nimmt das gesamte Gepäck, stiefelt voran und sie stiefelt hinterher, öffnet noch ihre Haare und ja, beide gehen von dann.
Und Pickel, die folgte Frederik. Das wäre die optimale Abbinder für dich gewesen.
Ja. Und damit endet die Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, da kommt halt tatsächlich nichts mehr, ne? Ich meine, gut, wäre auch sonst wieder klassischer Standard gewesen, kann man natürlich aus einer Kurzgeschichte vielleicht auch dann gut rausstreichen, wenn man Seiten sparen will. Ja, sehr zielstrebige Geschichte, will ich mal meinen, so vom Durchlauf her.
Ja, doch, das schon auf jeden Fall. Ich finde, man merkt, dass sich Fleming auf jeden Fall, also dass für ihn sehr wichtig ist, wie diese Fälle eingeleitet werden, dass du so eine Art Prolog hast, wo dann erstmal die Handlung in Gang getreten wird und dann diese klassische Symbiose Bond M, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist, da wurde viel Zeit drauf verwendet. Die eigentlichen Schurken waren ja total substituierbar, die waren ja total egal, also die hatten gar keine Redeanteile, außer jetzt in dem, Prolog und das war's. Ja. Also das war, ja, gut, und dann hast du da noch die Judy, ich will sie als Melina nennen, kriegst du da noch mit reingeworfen, da entsteht ja jetzt natürlich jetzt eigentlich auch keine Riesengeschichte.
Ja, genau. Also hast du da natürlich hinten raus halt vielleicht noch ein Happy End für Bond oder so, weiß ich nicht, aber im Prinzip wird's eigentlich die Sache fast noch verkompliziert. Klar, wenn es nur einfach durchläuft, ist vielleicht auch zu langweilig als Fall dann für Bond, wenn er einfach dahin stiefelt, alle umlegt, wieder geht. Aber ja, man merkt schon, dass am Anfang klar der Fokus irgendwie liegt oder auf den vermeintlich wichtigen, auch intermenschlichen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen mit Bond und M, aber dafür gar keinen Wert drauf gelegt wird, dass es und wenn ja, wie die Interaktion mit einem möglichen Schurke zwischen Bond und dem Schurke ist. Also da gab es ja diesmal keine Auseinandersetzung eigentlich. Gefühlt dann noch mehr mit Gonzales, aber auch die haben ja sich nicht zugerufen, ey, schieß du mal, nee, ich schieß zuerst oder so. Also es gab ja nicht mal Wortwechsel.
Ja, da stimme ich dir zu. Aber ich hatte dann auch beim Lesen schon gedacht, ja gut, es kann ja gar nicht so viel kommen. Also James wird gefangen genommen vom Bösewicht, ist halt schwierig, wenn du die Hälfte der Kurzgeschichte mit der Einleitung beschäftigt bist oder mit der Beziehung von M und James und dann diesen Ausflug nach Kanada. Ich habe
kurz gedacht, dass er doch irgendwie, oder dass beide kurz, weil sie dann doch zu laut sind und dann stand auch irgendwo noch, ja, von den Wachen ist nichts zu sehen, so in so einem Nebensatz und ich dachte schon so, ha, haben wir wieder einen Hinweis, die kommen jetzt von hinten und haben sie schon lange gesehen und schleppen sie jetzt ins Haus rein, aber genau, wie du sagst, dann war auch relativ schnell klar an der Anzahl der Seiten, dass das jetzt nicht unbedingt passieren wird. In Summe vielleicht einmal zusammengefasst, aber von mir, ich fand es trotzdem recht kurzweilig zu lesen. Also ich habe mich jetzt, klar, es waren auch nicht super viele Seiten, was waren das, 60, 70 Seiten? Dafür war es eine lockere Nebenhergeschichte, kannst dich mal, keine Ahnung, eine Stunde dran setzen, ein bisschen mehr durchlesen. Machst jetzt nichts kaputt mit, aber es ist jetzt auch kein Banger.
Nee, du hast halt keinen krassen Spannungsbogen. Also es ist schon absehbar, wie das Ganze verläuft. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein roter Faden bei den Kurzgeschichten ist, dass es eigentlich immer so ist, er bekommt einen Fall und er bekommt vielleicht, stolpert vielleicht in den Fall, arbeitet den mal kurz ab und das war's dann letztendlich.
Ja. Da war vielleicht wirklich der größte nicht Ausfall im negativen Sinne, aber der größte Ausreißer, mal was anderes zu machen, war dann vielleicht doch der Spion, der mich liebte als Buch. Weil da hatten wir schon ein bisschen anderes Konzept. Jetzt ist das Konzept gefühlt, hatte ich an ein, zwei Stellen auch eigentlich gedacht, so genau dasselbe wie in den anderen Büchern, als hätte er die auch ganz geschrieben und dann einfach Teile rausgecuttet. So an Stellen, glaube ich, wo wir verwirrt waren, hättest du auch denken können, so ja, da gab es halt noch so ein paar Seiten dazwischen, die waren halt geschrieben, dann war es gar nicht so wichtig, hat er es halt rausgecuttet und hat eine Kurzgeschichte draus gemacht. Wahrscheinlich war es nicht so, aber gefühlt hätte es so sein können.
Ja, doch, das wirkte schon so. Ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt die weiteren Kurzgeschichten aussehen, dass, wie gesagt, das gleiche Muster ist. Ich stimme dir aber zu, lässt sich relativ easy weglesen. Mhm. Du hattest schon mal so das Gefühl, man möchte ein bisschen Tiefe reinbringen, eben in dieser Beziehung zwischen Emma und James, aber auch ab und zu diese moralischen Fragen, aber das geht halt leider unter. Da wird jetzt nichts Größeres aufgemacht in Anbetracht der Möglichkeiten.
Groß hervorheben, als positiv würde ich vielleicht den Teil zu M, einfach weil er irgendwie recht reflektiert war, wir vielleicht nochmal eine andere Perspektive gesehen haben, wie er vielleicht auch in seinem Job ein bisschen sich schwer tut, wo die Grenzen für ihn sind, vielleicht auch im Sinne von, ja, über was muss er sich alles Gedanken machen, gibt es vielleicht auch persönliche Konflikte und so, aber ansonsten, ja, wie du sagst, gut zum Leben herlesen, aber ich fand es jetzt keine krassen Neuerkenntnisse auch so gesehen.
Ja, und ich fand für mich persönlich die Vorstellung, oder ich konnte mir eine sehr gute Vorstellung von der Ranch machen. Da wurde schon sich Mühe gegeben, das möglichst ausgiebig zu beschreiben, zu erklären, was man sich da vorstellen kann in dieser spannenden Atmosphäre. Aber darüber hinaus, klar, also der Riesenmehrwert bietet es jetzt nicht. Wie gesagt, zum Film ein paar Side-Infos, aber mit der eigentlichen Handlung hat es halt auch
nichts zu tun. Ja, und auch örtlich ja komplett unterschiedlich. Also im Film krebsen wir da irgendwo in Griechenland rum. Und da ist es karibisch-nordamerikanisch. Das ist schon für mich auch fast schon Gegensätze dann.
Ja. Ja gut, ich denke, das war für den Auftakt schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben dann in 2 Wochen ja noch eine Kurzgeschichte zum Film in tödlicher Mission, nämlich die Kurzgeschichte Risiko. Da darfst du dich dann verausgaben und ich darf
wenn das mal kein Risiko ist.
Mit ein paar Kommentaren ergänzen. Da bin ich sehr gespannt, was für Handlungsstränge man da irgendwie übernommen hat für den Film. Ich denke, es wird nicht nochmal um die Havelocks gehen, sondern eher um irgendeinen Sachverhalt.
Aber ja, ich denke, er wird es auch wieder leichte ein, zwei Parallelen geben, an denen man sich am Film vielleicht dann so ein bisschen dran entlang gehangelt hat oder abgearbeitet hat. Aber ja, ich denke auch wieder relativ weit weg. Und ich glaube auch nicht, dass es um die Havelocks geht. Ich glaube jetzt nicht, dass sich die gesamten Kurzgeschichten um die Havelocks drehen. Es ist ja auch nicht die in der Buchchronologie nicht die nächste Kurzgeschichte, die in diesem Band drin ist, sondern dazwischen sind, glaube ich, nochmal 2. Deshalb, ich glaube nicht, dass das
irgendwie miteinander zusammenhängt. Ja, die werden sehr losgelöst voneinander sein, definitiv. Okay, Dann würde ich sagen, leiten wir über zum Quiz, weil du hast ja in den Filmausgaben jeweils eine Frage pro Folge beantwortet. Das heißt, wir haben noch 4 Fragen übrig, bedeutet im Umkehrschluss 2 Fragen heute für dich.
2 und Punkte heute für mich, ja.
Mhm. Okay, das nenne ich mal eine Ansage.
Das fällt mir noch auf die Füße.
Und wenn wir auf die Ergebnisse der Filmfragen gucken, war es so, dass du die Auftragsfrage korrekt beantwortet hast. Was muss aus dem Wrack der St. George geborgen werden? Hast du natürlich richtig beantwortet, weißt natürlich immer noch, es war das A-Tag. Mhm. Und bei der Regiefrage.
Den Namen hätte ich nicht mehr gewusst, aber ich hatte die Szene noch vor Augen gehabt, tatsächlich. Ja.
Das ist gut, hoffentlich hast du die anderen gleich auch vor Augen.
Ja, natürlich.
Und die Regiefrage war leider ein kleiner Flop. Da war die Frage, wer hat die meisten Bond-Filme gedreht, inklusive eben in Tödlicher Mission. Und das war John Glenn.
Auch das hätte ich jetzt natürlich, nachdem ich den Fehler gemacht habe, noch gewusst. Springen wir schnell weiter. Was haben wir denn im Angebot noch? Was darf ich noch lösen?
Eine Schauspielerfrage, eine Drehfrage, eine Fahrzeugfrage oder eine Drehortfrage?
Ich würde mit der Drehfrage starten. Das gibt wahrscheinlich einen Flop, aber ja.
Okay, kannst du ja vielleicht einfach dann raten. Mhm. Wen verkörpert der Schauspieler Shame Topol?
Topol war. Es war einer von den Griechen hier. Nee, es war nicht der Christatos, sondern es war der andere. Ha! Schlecht, ich komme nicht drauf. Der eigentlich mit der geilste war, meines Erachtens in dem Film. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Wie heißt er denn, mit dem sich Bond am Ende verbündet? Ich krieg die Krise.
Oh, das klingt traurig. Alles schon mal nicht schlecht, würde ich sagen.
Oh nein! Oh, bin ich jetzt blöd? Nee, Mann, ich komme nicht drauf. Das ist richtig bitter, weil eigentlich vermeintlich okay. Weiß ich's.
Vorname ist Milos.
Milos, ja. Oh, ist das traurig.
Und dann gab's so einen Entdecker von Amerika, wird gemunkelt.
Ja, okay, das ist ein sehr guter Hinweis. Es war Columbo.
Ja, ich gebe dir einen halben Columbo. Punkt, einen ja. halben Punkt, weil du ja eigentlich wusstest, wer es ist, nur der Name dir
entfallen. Ja, aber das ist bitter eigentlich auch. Und ich, ja, an den habe ich noch gute Erinnerungen, muss ich sagen. So rein schauspielerische Leistung, hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Ah ja, also halben stark.
Punkt nehme ich mit, gut. Ja.
Okay, dann
habe ich sogar mehr gewusst, als ich dachte.
Ich finde sogar, das war die schwierigste Frage von denen, die jetzt noch offen sind, weil. Oh,
aber das ja. ist jetzt ist der Druck hoch bei mir.
Gut, dann hatte ich noch einen Schauspieler oder Schauspielerin und eine Fahrzeug- und eine Drehortfrage.
Machen wir, wenn wir schon bei den ganzen Drehs sind, mit dem Drehort weiter.
Okay, wo wurden denn die Unterwasserszenen aus in Tödlicher Mission gedreht?
Die Unterwasserszenen, ja. Ja. Und du hast du gesagt, davor war die schwerste Frage. Fantastisch. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob die überhaupt wirklich irgendwo gedreht wurden, ob es am Ende im Studio war.
Nee, es war nicht im Studio.
Es war nicht im Studio. Hätte ich natürlich auch gewusst. Ich gehe auf die Karibik. Ich meine, es war Karibik.
So die, die Bahamas.
Ja, was soll ich sagen?
Ja, aber es ist ja in der Karibik.
Ja, schon, aber es war schon sehr weit gefasst von mir.
Ja, aber ich das finde ich gar nicht verkehrt. Also ich gebe okay, dir nochmal den halben Punkt. Dann hast du heute einen gut. Punkt gemacht. Es war eigentlich, ich glaube, eine deiner Sternstunden bisher.
Ja, ich glaube, 2 in einer Folge, so oft hatten wir die Chance auch nicht, 2 in einer Folge zu beantworten. Aber ich glaube, in den Malen oder die Male, wo wir das hatten, war ich, glaube ich, nie mit 2 von 2 Punkten dabei, geschweige, ja, vielleicht 1 von 2, aber nicht, dass ich bei 2 Fragen irgendwie in die richtige Richtung marschiert bin. Das will ja. ich mal als positiv vermerken.
Ich fand's auch atemberaubend stark, also mit dem Topolasse, da hätte ich nicht drauf getippt. Bahamas,
der ja. witzigerweise, ich hätte jetzt nicht sagen können, wenn du mir sagst, ja, wer hat Columbo verkörpert, ja, so, nie im Leben wäre ich auf Topol gekommen. Aber der Name klang mir tatsächlich bekannt. Warum ich jetzt dann direkt auf den Ding gekommen bin, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich wusste, es war nicht Christatos. Warum auch immer.
Okay.
Ich verhedder mich jetzt hier nicht weiter in irgendwelchen Erklärungen, weil sonst weiß ich auch nicht. Hilft hier also, keinem weiter.
Umso gespannter bin ich dann, wie du in 2 Wochen die letzten 2 Fragen beantwortest. Ich wünsche natürlich nach wie vor ein goldenes Händchen. Und wir schauen uns dann gemeinsam einmal die Kurzgeschichte Risiko an. Ich bin sehr gespannt, wo uns da auf dem Kontinent die Reise hin verschlagen wird.
Vielleicht Griechenland?
Vielleicht. Und freue mich dann sehr darauf, dann auch diese Aufnahme mit dir in den Kasten zu bringen. Und würde jetzt dann schon sagen, dass ich euch ein paar gute Tage wünsche bis zur nächsten Ausgabe. Hoffe, ihr hattet wieder ganz viel Spaß mit der Episode. Und sage bis zum nächsten Mal.
Da schließe ich mich natürlich an. Dank dir für deine tolle Unterhaltung. Ich war ja heute auch ein bisschen mehr wieder in der Zuhörerrolle. Ist auch immer sehr schön. Freue mich auf die nächste Folge. Da darfst du ein bisschen mehr zurücklehnen und deine qualifizierten Kommentare geben. Und vor allen Dingen hoffe ich, es gefällt euch die aktuelle Folge und freue mich, wenn ihr bei der nächsten dabei seid. Bis dahin.
Ciao.